Es ist Donnerstag und jetzt starten wir auch die Donnerstagsfolge auf diese Weise. Deswegen viel Spaß bei Football Quark, viel Inhalt, wenig Masse. Es ist faszinierend, also unser Jingle ist meiner Meinung nach länger als gedacht, wenn man ihn dann doch jetzt so hört. Hallo Servus. Tobi, guten Morgen.
Servus, ich wusste nicht, ob ich der. Ich wollte erst begrüßt werden, bevor ich dir darauf antworte.
Ist auch richtig so. So viel ja, Anstand muss
es
sein.
Auch am Morgen ist Höflichkeit angemessen, Torb. Ne? Nein, aber du hast doch recht, Alter. Das denke ich mir auch, als wenn wir da am Dienstag sitzen und dann dieser Jingle durchläuft. Da höre ich ihn wenigstens. Heute habe ich ihn ja nicht gehört. Nee. Ich so, die Uhr tickt. Ist ganz schön lang. Aber er ist auch ganz schön gut. Er ist auch ganz schön gut.
Ja, er ist schon stark.
Er darf lang sein. Wie geht's dir, Tom?
Ich freue mich auch jedes. Ich freue mich tatsächlich, wenn ich unseren Jingle immer höre. Ich bin müde und im Stress. Aber mir geht's gut.
Das klingt doch super. Ich bin verhältnismäßig ausgeschlafen für unsere Folge. Ich habe es mal geschafft, früh ins Bett zu gehen. Und ich weiß, du hast mir schon erzählt, du hast das nicht geschafft. Deswegen mein Beileid. Es ist schön, ausgeschlafen zu sein. Ich war lange nicht mehr ausgeschlafen.
Und wie ist es so? Erzähl mir davon.
Soll ich dir das Märchen erzählen vom Ausgeschlafensein? Den Mythos? Ja, es ist echt. Es ist echt. Es existiert. Wahnsinn. Ich wusste es nicht mehr. Seit meiner Kindheit, glaube ich, habe ich das so nicht mehr kennengelernt.
Wächst dir jetzt ein Aluhut?
Ein Aluhut? Ja. Nee, der wächst mir nicht. So verquert ist es dann doch noch nicht.
ich warte immer noch. Also ich bin ja geimpft vollständig und finde das auch richtig. Ich warte immer noch auf die Gehirnwäsche. Ich bin richtig enttäuscht.
Ich bin immer noch enttäuscht, dass ich lebe. Ich dachte, ich sterbe im Herbst mit meiner zweiten Impfung. Also, letztens irgendwo gelesen, manche halten immer noch an Herbst fest. Und ich mir so gedacht, na gut, wann ist Winteranfang? Das ist doch irgendwie jetzt die Tage, oder?
Genau, jetzt ist auch offizieller Winteranfang. Es ist nicht jetzt, gerade ist einfach, glaube ich, nur kalt und ich glaube, ab dem 21. ist dann offizieller Winteranfang.
21 hat bei mir auch im Kopf so rumgespukt. Und, also, noch haben sie ein paar Tage, ne? aber es wird knapp mit, wir sterben im Herbst. So, es wird knapp. Ich bin mal gespannt, wie man dann darauf reagiert, wenn es dann doch nicht der Herbst war.
Naja, es wurde denn gesagt, welcher Herbst?
Oh, ja, ich glaube, dieser Herbst, ja, ich glaube.
Das ist ja ein Anfängerfehler, man sagt ja nie das Jahr, man sagt ja immer, ja, man stirbt im Herbst und da es ja in Deutschland keine richtigen Jahreszeiten gibt, ist halt alles Herbst, war halt kalt, nass und Mistwetter, war wohl Herbst.
Clever, oder auch nicht, egal, lass uns das nicht vertiefen. Tom, lass uns zur NFL kommen, oder? Ist nämlich was passiert.
Ist auch so.
Ich überlasse es dir, weil dein Hass war noch viel größer. Oder dein Angepisstsein. Ja, also, Unverständnis.
Ja, mein Unverständnis, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Aber vor 10 Minuten, vor dieser Aufnahme circa, hat der Bleacher Report gepostet, ESPN gepostet und ich glaube mittlerweile sogar die NFL selbst.
Bei dem Schefter, das ist reicht. Ja. Also stellvertretend für die NFL.
Ja. Urban Meyer wurde entlassen. Dadadum.
Earned. Absolut earned.
Also wenn ihr den Folgentitel der letzten Folge gesehen habt, es hat sich ausgemeiert, das ist jetzt Fakt. Ne? Also Football Quark Visionen gehen hier langsam in die Realität über.
Ja, wobei man bei dieser Behauptung dann doch den Fuß auf die Bremse drücken muss, sagt man das so, den Fuß vom Gas nehmen muss, ach keine Ahnung, ist auch völlig egal, aber das war absehbar. Also dafür mussten wir nicht sehr tief in die Glaskugel schauen. Aber er ist weg und wird ersetzt von Daryl Bevell. Der wird jetzt erstmal übergangsweise der Head Coach bei den Jaguars und ich fand zu bezeichnen, und ich finde es witzig, dass Adam Schefter einfach die Story gepostet hat mit Lambo, mit dem Kicker.
Erzähl, das ist für uns, das ist für unsere Zuschauer und Zuhörer, sicherlich interessant.
Ja, es ist tatsächlich witzig. Ne? Also Lambo hat sich warm gemacht, Lambo ist der Kicker Und dann hat er einfach Lambo gegen's Bein getreten und gesagt, ey, Dibs, make your fucking kicks. Und Lambo meinte dann, ja, der Kick war 5 out of 10. Also es war auch nicht nur so ein Stupser, es war schon getreten. Ne? Hat schon getreten. Und dann hat Lambo halt irgendwie so ein bisschen später ihm erzählt, ey, also zu Meyer, don't ever fucking kick me again. Und dann hat Lambo darauf gesagt, I'm the head ball coach. I will kick you whenever I fucking want. Okay, also die Chemie in diesem Team.
So kann man halt auch miteinander
die
umgehen.
Chemie in diesem Team war on point, würde ich behaupten. Tom, du hast es ja schon im Vorgespräch gesagt, aber stell dir mal wirklich vor, A, dein Coach kommt zu dir und tritt dir gegen dein Bein, oder B, du bist der Coach und dein Spieler redet so mit dir. Ich überlege gerade, was schlimmer ist.
Das ist.
Beides geht nicht.
Ja, ich will. Ja, beides geht nicht. Also das beides geht überhaupt nicht. Das ist einfach nur respektlos. Aber das respektlos ist, glaube ich, genau das Wort, was Urban Meyer beschreibt.
So richtig unangemessen. Und um den Urban Meyer Teil dieses Podcasts mal zu verlassen, weißt du, was auch irgendwie unangemessen ist? Die Miami Dolphins signen Damon Arnett in ihren Practice Squad. Zur Erinnerung, Damon Arnett ist der Typ, der gar nicht vor so allzu langer Zeit oberkörperfrei mit einer Waffe sich gefilmt hat, auf TikTok, glaube ich, und gedroht hat, irgendjemand zu erschießen.
Ja.
Der spielt wieder.
Naja, aber drei Cat. Erstens war er ein First-Round-Pick.
Ja, so, ja.
Damit hast du sowieso einen Freifahrtschein, um mindestens einmal Scheiße zu bauen und trotzdem einen Vertrag
aber
zu
Aber er war auch ein First-Round-Pick, der eigentlich in der dritten oder vierten Runde hätte gepickt werden sollen.
Das ist richtig, First-Round-Pick ist First-Round-Pick.
Ja, aber jetzt bezahlst du jemanden wie einen First-Round-Pick, der kein First-Round-Pick ist, irgendwie. Egal, ja, okay, du hast recht, er ist ein First-Round-Pick.
Ne? Aus Miami, liegt in Florida und damit spielen die da sowieso mit Waffen rum. Und wenn er sich noch drei Goldketten ummacht, dann passt er da genau rein für mein Bild.
Da hast du einen Punkt. Dann noch ein, zwei Tattoos zu viel. Also ich habe nichts gegen Tattoos, aber es gehört einfach dazu. Am besten noch so eine Träne und das Auge. Da braucht er so einen richtigen Assi-Slang. Und ja, wenn er dann noch behauptet, die Wahl wurde gestohlen, dann passt er nach Florida.
Ja, richtig. Aber ich weiß gar nicht, ob das ein Assi-Slang ist oder ob der einfach, ob die meistens nicht einfach nur nicht richtig die Worte aussprechen können. Die nuscheln halt immer hart.
Das Ding ist, von Florida bin ich irgendwie entsetzt. Ich dachte mal, Florida ist voll der tolle Staat und in jeder, wirklich in jeder Serie, die ich irgendwie gucke, die so ein bisschen satirisch ist, ne, ist das eigentlich das Scheißhaus der USA. Sei das die Simpsons, sei das bei Rick and Morty, sei das bei South Park. Florida ist immer die Toilette der USA. Es ist so lustig.
Ja, aber die haben, ich glaube, das ist tatsächlich so, die haben einen guten Imageberater für die Welt gehabt, sozusagen.
Das kann sein.
Also die Welt denkt halt so, ja, das ist voll schön. Und dabei ist es in der Realität einfach gar nicht so. So wie die Welt halt auch nicht weiß, wie groß Texas ist.
Das stimmt. Ja. Aber ich maße mir nicht ein zu gewichtiges Urteil an, weil ich noch nie in Florida war. Okay.
Ja, also ich, naja, aber so trifft man heutzutage Entscheidungen.
Hast du recht. Ja, hast du recht. Man kann nicht überall hin. Ja, das stimmt. Damon Arnett, also wieder in der NFL, im Practice Squad, als First Round Pick bei den Miami Dolphins, nachdem er oberkörperfrei mit einer Waffe rumwedelte. Ja, und dann hat die
Das Gute an den Miami Dolphins ist aber, dass die Chance, dass Arnett spielt, relativ gering ist. Ne? Also, ich meine, die haben Howard und Byron Jones.
Ja, ist halt so. Also, wenn sich da keiner verletzt.
So.
Ne? Die Season könnte auch bald vorbei sein für Miami.
Eben, also.
Gut, was haben wir noch, Tom? Die NFL hat vier Teams präsentiert. Zumindest hat NFL Deutschland das gepostet. Vier Teams für Deutschland. Carolina Panthers. Aber bin ich überrascht seit Cam Newton. New England Patriots. Ja, das war irgendwie offensichtlich.
Ist ein Spot auf jeden Fall.
Was mich dann schon mehr überrascht hat. Ja. Kansas City. Also wäre das vor 4 Jahren auch der Fall gewesen? Kansas City?
Nee, nicht vor 4 Jahren, aber der Spot an sich ergibt für mich schon Sinn, weil Kansas City ja eine Kooperation mit dem FC Bayern
München
hat.
Ah, okay, gut, okay. Na, siehst du, da weißt du doch mehr als ich.
Und dadurch hat das, du hast beispielsweise Jamal Musiala, das neue Bayern-Talent, hat jetzt neulich Jerseys getauscht mit einem Spieler von Kansas City.
Ah, okay, dann wird ein Shootout aus. Okay, und das vierte Team im Bunde? Die Tampa Bay Buccaneers, a.k.a. Tom Brady.
komisch.
Ein kausaler Zusammenhang. Wer fehlt mir hier irgendwie, also wo es mich wirklich überrascht hat?
Die Seahawks?
OBJ, einfach als Person. Immer rumgeturnt.
Einfach als Person, er wird einfach, ja, er fliegt einfach als Person ein. Ja, wo spielt er gerade? Ach, ist egal. Gib ihm ein Jersey. Er kriegt
so ein NFL-T-Shirt und NFL-Cap auf. Das Team ist teamlos, ist neutral. Hat dann dieses Free-Agent-Logo, also einfach das NFL-Logo, aber Spieler, die ja kein Team haben. So, tatsächlich hätte ich, Packers und 49ers haben doch hier auch eine Lobby. So, also Seahawks überrascht mich am meisten.
Ja.
Ne, aber danach 49ers, ich glaube, das ist eine ältere Generation. Also ich glaube, in den 90ern, da konntest du hier nur 49ers und Packers-Stuff kaufen. Aber vor allem 49ers.
Ja, klar, definitiv.
Aber Packers für mich auch so. Also Packers, Seahawks, 49ers, hätte ich, wenn du mich gefragt hättest vorher, da drin wahrscheinlich vermutet. Also zumindest zwei davon anstatt KC, aber da wusste ich das nicht mit Bayern tatsächlich, muss ich zugeben. Und Tampa Bay finde ich halt super random. Und das ist halt wirklich nur wegen Brady, oder? Also weiß ich nicht.
Ja, also keiner hat sich sonst für Tampa, Anfang 2000er vielleicht noch, dass da irgendwelche Tampa Bay-Fans jetzt hier noch sind, aber ansonsten hat sich ja hier niemand für die Buccaneers interessiert. Nee, aber also Kansas City und Bayern haben auf jeden Fall eine Kooperation. Ich meine, Mahomes und Thomas Müller oder Lewandowski haben auch mal ein Video zusammen gemacht.
Also, ja gut, okay.
Die das kennen erklärt's. Sich.
Aber Seattle ist krass. Ja. Das ist Seattle.
Ja, Seattle ist krass.
Das hätte ich wirklich,
also, aber,
wirklich gedacht.
Aber man muss halt bei Seattle mittlerweile auch sagen, die hatten halt eine Dynastie mit Russell Wilson, Marshawn Lynch und der Legion of Boom. Das waren so die Aushängeschilder. Ja, und außer Russell Wilson ist da halt niemand mehr. Und sie haben sogar ihre Identität einfach nicht mehr. Also, ich kann es verstehen.
Also du meinst,
man
muss gut sein, um eines dieser Teams zu werden, Stand jetzt. Aber dann frage ich mich, wieso Carolina da ist. Aber immer eine Defense mit Zukunft.
Defense mit Zukunft und...
Cam Newton. Ist egal, wie er spielt. Cam Newton.
Cam Newton könnte ziehen, ja, tatsächlich. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sie einfach sagen, ja, okay, hey, ihr seid jetzt mal dran, ihr müsst die lange Reise auf euch nehmen.
Ja. Aber was bedeutet das jetzt? Hast du da schon was rausgefunden? Weil ich wollte, dann stand ein Link in der Bio, klick Link in der Bio, wenn ihr mehr erfahren wollt, und dann konnte ich den Game Pass für 99 Cent kaufen. Ich so, ja, das ist nicht der Link. Ja, also, das führt mich hier gerade woanders hin.
Prinzipiell heißt es für mich nur, dass es jetzt immer wahrscheinlicher wird, dass es dann halt nächstes Jahr wirklich ein Spiel geben wird in Deutschland. Ja. Mein Favorit ist immer noch München. Also einfach tatsächlich aufgrund dessen, weil in Amerika nur die Menschen glauben, das ist Bayern, dann finde ich die Kooperationsmöglichkeit mit dem Oktoberfest total spannend, und es gibt schon eine Kooperation zwischen NFL und dem FC Bayern, und das sind für mich solche vielen Punkte, die für mich Sinn ergeben, und die Allianz Arena ist jetzt nicht gerade klein.
Das ist witzig, ich glaube, für Amerikaner ist Europa einfach so klein, dass sie wirklich glauben, es gibt nur ein Deutschland-Team. Ja, Fußballteams in Europa sind dann, in der Europa League spielen dann Bayern, Barcelona, Madrid, sowas wie eine Bundesliga.
Kennen die was an? Ich glaube, für die ist die Bundesliga sowas wie eine Division, und ansonsten ja, die guten Teams spielen nur Champions League. Ja.
So. Also an alle Amis, die das hören, es gibt auch Teams wie Kräuter Fürth, ja, Augsburg,
den TSG Hoffenheim.
Den TSG Hoffenheim, Weltmetropole. Ja. Sowas gibt es auch. Es gibt nicht nur den FC Bayern. Aber ich kann verstehen, warum man das glaubt. vielleicht noch Dortmund. Dortmund kennt man vielleicht auch noch.
Dortmund könnte man auch noch kennen. Und falls ihr euch fragt, warum wir das jetzt hier gerade gesagt haben, wir haben tatsächlich Hörer, die uns in Amerika hören.
Ja, so. Ja, stimmt.
Ja, also ich glaube immer noch, dass vielleicht einfach nur das mobile Endgerät einfach falsch gespottet wird. Aber es gibt anscheinend Menschen, die uns in Amerika
hören. Den falschen VPN.
Und das sind gar nicht so. Ja, das sind gar nicht so wenige.
Ja, wahrscheinlich noch den falschen VPN drin vom NFL gucken oder so. Die IP düppelt noch irgendwo in den USA rum.
So, in Brasilien. So einfach. Wir haben hier 20 Hörer aus Brasilien.
Hat das was mit dem Game Pass zu tun? Nein.
Nein,
okay.
Niemals.
Okay, hast du noch irgendwas, Tom? Hast du noch irgendwas? Das sind so die drei Sachen: Annette, Meyer und die vier Teams.
Ja.
Passt, oder?
Ich würde sagen, das passt. Wir fangen mit der Preview an. Ne? Also, und damit geht's für mich los mit deinem Highlight-Spiel. Leg los.
Ja, also da komme ich jetzt. Also selbst als Nicht-Fan komme ich da nicht drum herum, das Spiel zu wählen. Also die Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers. Die Chiefs sind 9-4, die Chargers sind 8-5. Die Chargers haben das erste Spiel gegen die Chiefs gewonnen. Ja. So, ne? Also hier geht's um die AFC West. Und potenziell um den Number One Seed in der AFC geht es da auch noch, weil es ist einfach kein potenzieller Number. Es gibt kein Team, wo man sagt, ja, die sind safe. So, also jeder kann es noch werden, der hier im Rennen ist. Also dieses Spiel ist richtig wichtig und richtig spannend. Und du hast einfach das Matchup zwischen Mahomes und Herbert. Und dieses Matchup wird uns noch jahrelang begleiten. Ich glaube, das ist so ein richtiges Primetime-Matchup und es wird richtig schön inszeniert werden, jedes Mal, wenn es stattfindet in der NFL.
Meinst du, das ist so das neue Breeze gegen Brady Matchup?
Also oder Brady Manning kann das werden, ne? Also
Brady Manning, das wäre, also ist ja nochmal eine Stufe drüber, würde ich sagen.
Aber Brady Peyton Manning, weil Brady Eli Manning war nur in den Playoffs und oder Super Bowl spannend. So, ne? Also,
ja, und die Ergebnisse waren nie gut.
Ja, also ich rede jetzt wirklich von den Season Highlights, wenn dann.
Von dem guten
ja,
Manning.
Ja, so, ja.
So, von dem. Ist jetzt richtig gemein, weil der andere ist auch Hall of Famer. Aber,
ja, aber Peyton Manning ist schon.
Und NFL-Quarterback.
Ist schon der Beste.
Also wahrscheinlich würde sogar Eli Manning sagen: Ja, mein Bruder ist der bessere Quarterback gewesen.
Ja, echt, ja. Also ich glaube, ja. Und das heißt nicht, dass Eli Manning nicht gut war. Das, so viel muss man genau. Hier, also das heißt es absolut nicht, aber Peyton Manning würde ich dann doch behaupten. Und man muss auch sagen, Peyton Manning und Tom Brady haben sich auch länger gegenübergestanden. So,
also, genau. Und konsequenter, egal wo sie waren.
Beides AFC-Teams.
Also bei
auch ein Punkt.
Ja.
Na, von daher, ja, das könnte das nächste Manning-Brady werden. Na, die beiden ungefähr gleich alt. Ne, ungefähr gleich wichtig für ihre Offense. Ne?
Hey, und ich bin bei dem Spiel jetzt wirklich gespannt, weil für mich, ja, die Chiefs mit ihrer neuen Identität über die krasse Defense zu kommen. Also dem Ganzen vertraue ich ja so gar nicht irgendwie. Irgendwie habe ich da so null Vertrauen drin. Aber die Offense ist halt, hat schon jetzt auch mal, also sie haben halt gescored. Wir haben zwar letzten Dienstag auch gesagt, so ja, so ganz der Game Changer war das auch noch nicht. Also die Punkte sahen ein bisschen zu krass aus. Aber ich bin jetzt einfach auf die Chiefs gespannt, weil bei den Chargers weiß man, die Offense ist oder kann explosiv und gefährlich sein. Also es ist auf jeden Fall ein Prüfstein für die Chiefs. Die Chargers hältst du nicht einfach so mehr unter 25 Punkten beispielsweise. Und die Chargers sind für mich gerade greifbarer als die Chiefs. Ich sage jetzt trotzdem von der Tendenz her, dass die Chiefs gewinnen, einfach, weil ich jetzt einfach denen wieder so einen Vertrauensvorschuss geben möchte und sagen muss, ja, vielleicht hat sich ja die Offense so ein bisschen jetzt mehr eingespielt und die Defense ist anscheinend wirklich gut. Dann gewinnen für mich die Chiefs, aber ich wünsche mir für ein Donnerstags-Game ein High-Scoring-Game, so ein 70-Punkte-Game oder so. Das wäre geil.
Das wäre richtig nice. Und ich sag's mal so, bei den Chargers haben wir zumindest schon gesehen, wozu die Offense in der Lage ist. Wir haben auch schon gesehen, wie es so gar nicht funktioniert hat, aber wir haben immerhin gesehen, wie es auch richtig explodiert ist. Ne? Das habe ich bei den Chiefs noch nicht gesehen. Und ich bin auch hochgradig skeptisch, was die Defense der Chiefs angeht. Aber man muss sagen, sie ist in den letzten Spielen wirklich gut und sie kann dieses Team tragen und sie kann dieses Team auch gegen eine high-powered Offense spielen. Also selbst wenn die Chargers völlig ausrasten offense-technisch, kann diese Defense trotzdem genug stoppen, damit Mahomes das Spiel gewinnen kann, ohne seine Bestwerte aufzulegen. Also es ist,
und das ist die Frage, die ich mir stelle, ob das wirklich so ist.
Ja, genau.
Und, das
ich
weiß
eben ich auch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein richtiges High-Scoring-Game wird für beide Teams. Aber ich kann mir irgendwie auch vorstellen, dass am Ende irgendein Team so gar nicht ins Spiel kommt und es dann 30 zu 14 steht am Ende, oder weiß ich nicht. Weil, das kann für beide Teams passieren. Ja. Also es ist unpredictable und ich gehe hier einfach mit den Chargers. Aber ich freue mich, mich auf Herbert Mahomes. Und man, weißt du, was krass ist bei den Rookie-Statistiken für QBs? Es ist immer Mahomes und Herbert und irgendein Alter. Ja. So Dan Marino, Herbert und Mahomes. Und mit Alter, ja, kann ich jetzt auch Tom Brady sagen. Brady und Mahomes und Herbert. Dann irgendwie Montana, was weiß ich immer, irgendein Alter und die beiden. Na, also das zeigt schon, wo es hingehen wird. Das ist krass.
Ja, und das finde ich halt spannend. Und ja, Keenan Allen ist jetzt für den Chargers wieder da. Aber da tatsächlich, hättest du mich das vor 2 Wochen gefragt, hätte ich gesagt, ja, ist ein Faktor. Aber jetzt hat man halt auch gesehen, dass Herbert halt auch mit den Backups der Backups irgendwie eine gute Offense auflegen kann.
Das macht
von daher
QB aus. Aber jetzt haben wir jetzt schon über das Donnerstagsspiel gesprochen. Ist das auch dein Highlight-Pick? Das habe ich dich jetzt nicht gefragt. Oder hast du ein Spiel, wo du sagst, das ist noch spannender? Weil das war die Ausgangsfrage.
Ja, also für mich ist Colts Patriots tatsächlich spannend, weil ich die Colts gut einschätze und sage, hey, das und bei den Patriots immer noch kritisch bin und immer noch nicht weiß, wo ich sie hinstecken soll. Ich finde, es gibt noch, ich finde Broncos Bengals ist schwer zu picken und ich finde tatsächlich, dass auch, wo haben wir sie? Ich finde auch, dass Steelers Titans schwer zu picken ist. Aber das ist für mich kein Highlight, sondern einfach nur
einfach schwer zu picken. Okay, dann würde ich sagen, haken wir die Spiele jetzt aber trotzdem nacheinander ab. Das Donnerstagsspiel haben wir schon, da brauchen wir nicht nochmal drüber reden. Das ist Chiefs gegen Chargers. Du setzt auf die Chiefs, ich setze auf die Chargers. Und jetzt kommen wir zu den Samstagsspielen. Ich so, ich habe absolut nicht auf dem Schirm gehabt. Ich so, hä, ist das hier ein Fehler? Ist hier Samstag? Aber nee, es gibt zwei Samstagsspiele diese Woche. Du wusstest das wahrscheinlich, weil eins von diesen vier Teams ist dein Team. Deswegen gehe ich davon aus, dass du das auf dem Schirm hattest. Ich hatte es nicht. Das erste Spiel am Samstag findet statt zwischen den Las Vegas Raiders und den Cleveland Browns.
Hier gehe ich mit den Raiders. Einfach aus dem Grund, weil bei den Browns ja irgendwie jeder Covid hat.
Ah ja, stimmt, das ist auch schon wieder ein Faktor. Siehst du, das vergesse ich immer. Das ist übrigens auch eine News. Ganz kurz.
Mehr als 25 Spieler haben da irgendwie, sind da auf der Covid-Reserve-Liste. Unter anderem Baker Mayfield und ein paar O-Liner, ein paar Receiver. Und also, ich sage jetzt einfach mal, 25 Spieler kannst du nicht ersetzen. Und bei 25 Spielern aus dem Roster sind auch ein paar wichtige dabei. Und wenn die Raiders hier einen Shot haben wollen, dann müssen sie jetzt gewinnen.
Ja.
Das ist mein
Problem. Ja, ich weiß nicht, das wollte ich eigentlich im News-Teil noch bringen, aber das habe ich gestern vergessen aufzuschreiben scheinbar. Weil gestern war der Stand, 75 Spieler haben Covid. Ist das wahrscheinlich schon höher jetzt wieder, ne? Also wenn allein bei den Browns so viele betroffen sind, ist das jetzt wahrscheinlich schon wieder angestiegen. Und
richtig, also bei den Browns gab es ja gestern täglich Meldungen, so, es sind 14 jetzt in Quarantäne. Es sind jetzt über 20. Okay. Ja,
wird das noch ein Faktor für die Playoffs? Wenn das so weitergeht?
Ehrlich gesagt kann ich das gar nicht einschätzen, weil ich auch die Informationspolitik der NFL da nicht richtig einschätzen kann.
So, man kann es auf jeden Fall nicht mehr ausschließen. Und ich bin mir sicher, Roger Goodell und Company sind schon ordentlich am Zittern, dass ihre Playoffs auf dem Spiel stehen, wenn das immer mehr Spieler werden. Ja. Weil es ist schon krass angestiegen über den letzten Monat. Was? Oh, Surprise! Im Winter nicht? Also das war kalkulierbar, würde ich behaupten. Aber gut. Vor allem, wenn man auch dann Stadien komplett voll lässt und so weiter. Aber das und jetzt sage ich wieder einen Spruch, den wir ja schon oft sagen, wie du am Dienstag angemerkt hast. Ich mache
das hier jetzt kein
Covid-Fass auf. Genau. Okay, ich sage, ja gut, natürlich Covid, ja gut. Ich sage trotzdem die Browns, weil selbst wenn den Baker Mayfield nicht spielt, ich habe eh schon die Stange hochgehalten für Case Keenum die letzten Wochen. So, schon Baker, A, spielt er nicht gut, B, ist er scheinbar komplett kaputt.
Schont ihn. Nein, lass ihn einfach nicht spielen.
Ich kann verstehen, dass man noch so viel von ihm sehen möchte wie möglich, bevor man ihm eine Vertragsverlängerung anbietet. Aber es nützt ja auch nichts, wenn er dann kaputt ist und nicht mehr funktioniert. Ne? Und vor allem, wenn er auch faktisch nicht funktioniert auf dem Feld. Das ist ja auch ein Punkt. Also es läuft ja nicht. 190 Passing Yards gegen die zweitschlechteste Secondary ohne Marlon Humphrey. Das ist nicht so viel. Von daher habe ich kein Problem damit, wenn Case Keenum startet. Ich glaube nicht, dass er das schlechter macht. Aber ja, die Frage ist jetzt ganz einfach, wer kriegt ja noch Covid in den nächsten Tagen? Ne? Wenn natürlich, ich weiß nicht, Miles Jarrett ist glaube ich nicht betroffen, aber bin mir gerade nicht ganz sicher.
Nee. Also Nick Chubb und Miles Jarrett habe ich bisher noch nicht gelesen.
Das sind die zwei Key-Spieler. Halt ne? Das sind die, aber Nick Chubb funktioniert nicht, wenn 5 Starting-O-Liner vielleicht Covid haben. So, das muss man halt auch einfach sagen. Also ich glaube, wenn es gut läuft und die Starspieler jetzt nicht ausfallen, und da zählt Baker Mayfield nicht dazu, dann schaffen es die Browns gegen die Raiders mal wieder über 17 Punkte zu scoren und gewinnen das. So. Aber ich glaube, Carr und Company können mithalten und es wird knapp. Aber es
K und Company, das finde ich schön.
Ich wollte das Co sagen,
K und Company. Das klingt so wie eine Dachdeckerfirma hier aus, keine Ahnung, aus Wanne-Eickel. Ja, wenn ich da nicht weiter weiß, dann ich habe ein Loch im Dach, dann rufe ich K und Company, die helfen mir.
Sehr gut, sehr gut. K hat auch einen Meister, glaube ich.
Selbstverständlich. Er ist so der dicke Dachdecker, der selber nicht arbeitet, sondern nur Leute aufs Dach schickt und sagt, nee, also ich steige hier nicht mehr auf
meinen Rücken. Ich habe Rücken. So, eine klassische Aussage. Ich habe Rücken. Ja, und was? Nee, ich habe einen Rücken. Ich habe auch einen Rücken. Ja, aber ich habe Rücken. Ja,
du hast auch einen
Rücken. Egal. Also, unpredictable das Game, dank Covid. Ich sag Browns, du sagst Raiders. Halten wir es doch hier unharmonisch. Das finde ich gut. Okay, das nächste Samstagspiel. Und da habe ich die Vorahnung, dass wir da auch nicht einer Meinung sind. Aber da habe ich mich schwer getan. Patriots gegen die Colts.
Ja, ich finde ganz neutral betrachtet, finde ich, das Spiel ist mega schwer zu picken. Also, ich sag hier unmöglich. Patriots, ja.
So.
Ne? So, also ich sage hier Patriots als Win-Patriots, aber ich bin auch Patriots-Fan und tue mich grundsätzlich immer schwer. Und die Patriots sind das Team, wo ich jetzt in den letzten Wochen schon sage, die haben zumindest konstant abgeliefert. Aber der Patriots-Run-Defense vertraut man nicht so wirklich. Also so man zweifelt sie zumindest an, obwohl die Patriots Defense an sich halt krass spielt und krass performt und krasse Stats auflegt. Und man vertraut ja dem Ceiling deiner eigenen Offense halt auch nicht so wirklich. Also so als Fan, also als ich in dem Fall. Und
3 Passing Attempts.
Bei den
Wetterbedingt.
Darauf würde ich gar nicht so eingehen, das finde ich albern. Aber die Offense hat schon auf verschiedene Weisen funktioniert und das finde ich eigentlich spannend. Dass die Patriots haben auch schon mit über 300 Yards Passing gewonnen. Das muss man halt auch dazu sagen. Sie passen sozusagen ihren Gameplan halt krass auf den Gegner an und halt auch auf die Wetterumstände. Das ist ein positiver Punkt. Aber man vertraut dem eigenen Ziel, also der eigenen Offense noch nicht so. Also ich in dem Fall nicht. Und die Colts können halt einfach ein ekliges Matchup sein. Also ich mache so die Run-Offense der Colts mit der O-Line gegen die Run-Defense der Patriots. Ja, da weiß ich in dem Moment nicht, auf wen ich setzen würde. Also natürlich haben die Patriots genug Material, um den Colts ihre Waffen wegzunehmen. Aber die Colts haben halt auch eine gewisse Qualität. Also Jonathan Taylor mit der O-Line in Verbindung und Carson Wentz, der wenig Fehler macht, ist erstmal sozusagen, muss erstmal stoppen. Und für mich wird es entscheidend sein, ob die Patriots Defense es schafft, Carson Wentz ins Spiel zu kriegen. Dass sie halt sagen, ja, okay, Carson Wentz muss jetzt hier die Entscheidung treffen und er muss am besten schnelle Entscheidungen treffen, um ihn zu Fehler zu zwingen. Das ist für mich der Matchup-Faktor.
Ja, also sie müssen Carson Wentz in dritte und lang Situation bringen. Ja, so, genau. Dass er passen muss, dass er gezwungen ist zu werfen. Und dann kann die sehr starke Secondary der Patriots sich auch den Ball schnappen. Darauf setze ich übrigens, deswegen lasse ich die Patriots Defense bei Fantasy auf dem Feld. Deswegen. aber ich kann das nicht, also ich weiß nicht, ob die Patriots Jonathan Taylor stoppen können. So, das ist, und die Colts werden nicht mehr den Fehler machen, Jonathan Taylor den Ball nicht zu geben. Weil das haben sie einmal versucht gegen ein Team, wo man aber auch sagen muss, wo die Stärke der Defense die Run-Verteidigung war, nämlich die Buccaneers. Und ich glaube, aus dem Spiel haben sie gelernt, wenn wir gewinnen wollen, müssen wir Jonathan Taylor den Ball geben. Carson Wentz alleine reicht nicht, das werden sie hier tun. Und bei den Patriots passt es vom Matchup, weil wenn die Patriots eine Schwachstelle haben, in Anführungsstrichen, weil so schwach finde ich dann die Schwachstelle nicht, aber dann ist es die Run-Defense.
Ja, aber es ist halt der weakeste Point, sozusagen.
Es ist kein Schwachpunkt, aber der schwächste, genau. Um das hier zu übersetzen. Das ist das, was du gesagt hast. Das ist auf jeden Fall der schwächste Punkt. Und den werden die Colts ausnutzen. Und ich glaube, es wird ganz knapp reichen. Aber das ist genauso ein unsicherer Tipp wie. Es ist witzig, Chief Chargers, du tippst für die Chiefs und gegen mein Team. Ich tippe jetzt hier gegen dein Team. Ich hatte ja eigentlich die Patriots. Das ist nur aus Trotzturm. Nein, ist es natürlich nicht. Also ich sage hier die Colts.
Ich kann ja, das Ding ist, ich kann es halt voll verstehen, weil ich ja selber als Fan trotzdem sagen muss, wenn ich hier diese unparteiische Podcaster-Rolle einnehme, das ist schon schwer zu
predicten. Es ist 50-50 und dann ist es völlig okay, mit seinem Herzensteam zu gehen.
Ja.
Okay, kommen wir zu den Sonntagsspielen. Und da fangen wir an mit den Carolina Panthers gegen die Buffalo Bills. Und hier muss man sagen, also die Panthers-Offense gehört aktuell in den Streichelzoo, weil das wird nichts. Also wie soll die denn diese Bills-Defense vor Probleme stellen? Egal wie unbeständig die teilweise ist. Da mit einem Run können sie nichts machen, weil sie Christian McCaffrey nicht haben. Und Cam Newton ist langsam zu alt. Startet Cam Newton überhaupt? Das ist ja auch die Frage. Das wissen wir ja auch noch nicht.
Hallo, die rotieren. Das ist Arbeitsteilung.
Ja, das ist der QB-Split in Carolina. Ja, und vielleicht genau, alle, irgendwann Sam
Darnold. Der QB wird ja, der kommt wahrscheinlich nicht mehr, aber der QB wird ja auch so verheizt wie ein Running Back sonst verheizt.
Ja, aber,
weil die einzige Formation, die Panthers richtig spielen, ist die Wildcat-Formation.
Vielleicht sagen sie auch, jetzt verletzt sich schon endlich Cam Newton, dann bringst du uns aus dieser Bredouille raus, dass wir dich starten lassen müssen. So. Oh, ja. Wie bei Sam Darnold. Nee, der hat Schulter. Und Sam Darnold meldet sich so und winkt von hinten. Nein, es geht wieder, ich bin wieder fit. Nein, du hast Schulter. Und dann
sagt PJ Walker, also ich wäre auch da und sagen, nein, wo ist Jake Fromm?
Genau. Und dann kommt Urban Meyer ins Bild gelaufen und tritt Sam Darnold gegen die Schulter. Nein! Ist jetzt Urban Meyers Job. Er tritt Leuten gegen die Schulter. Diese Panthers-Offense.
RKO out of nowhere.
Diese Panthers-Offense ist so ungefährlich und die Bills-Defense ist ja gut. So, die hatte jetzt mal eine schwache Halbzeit gegen die Buccaneers, aber dann auch wieder eine verdammt starke und da mache ich mir gar keine Sorgen. Und werfen darfst du gegen die nicht. Aber es ist nicht so, dass irgendwer werfen könnte in Carolina. Also wo soll die Offense hier gefährlich werden?
Und das ist nämlich der Punkt. Also jetzt mal im Ernst. Also die Panthers können laufen. Also das ist ihr Credo und das machen sie nicht mal sonderlich gut.
Ja, weil Christian McCaffrey und, fehlt. So, das ist deren Identität. Die Person.
So, und die Bills, ja, White fehlt. Das heißt, die Secondary ist irgendwo angeschlagen. Aber die Bills Defense hat trotzdem alleine auch irgendwo genug Qualität. Und sie müssen das Run-Game der Panthers stoppen und vor dem Rest. Die Bills werden mehr als 20 Punkte scoren und damit sind die Panthers dann raus.
Ja, fertig. Ich glaube, wir werden eine richtig krasse Performance von Josh Allen sehen. Der wird genau da weitermachen, wo er in der zweiten Halbzeit aufgehört hat im letzten Spiel gegen die Buccaneers.
Ja, so. Ja, und das wäre cool.
Das wäre richtig nice. Würde mich freuen und ich, ja, also. Und man muss sagen, die Panthers Defense ist ja auch nicht schlecht. Also da hat er auch eine Challenge. Die Panthers Defense leidet halt stark unter ihrer Offense. Tom, wir kennen das, ne? Wir müssen schon wieder aufs Feld. Was? Three and out? Fumble? Pick? Let's go. Und das schlaucht. Und dann kannst du als Offense halt spielen, weil du gibst ja das Tempo an. Oh, jetzt machen wir, die Defense ist K.O. Ah, machen wir No Huddle.
Gut.
Machen wir No Huddle. Oh Gott.
Wir machen No Huddle oder, jetzt warten wir jetzt hier einfach mal die ganze Zeit im Stand und lassen die Uhr trotzdem runterlaufen. Ja. So, immer so 2 Sekunden davor, weil das schlaucht nämlich auch. Und dann machst du immer wieder 7 Yards. Und dann denkst du halt irgendwann, Alter, ja. Die prügeln mich hier über das ganze Feld und es dauert
ewig. Und als Panthers-Defense-Spieler hast du dann auch im Kopf, ja, also wenn ich hier jetzt nicht einen Pick-6 fange, dann machen wir hier auch keinen Score. Da sind wir gleich wieder in genau der gleichen Situation. Also ich muss hier schon irgendwie einen Touchdown machen, sonst wird das hier nichts.
Ja, genau. Und das führt ja auch zu Fehlern. Ja, weil dann so, dann springst du an dem Pick auf einmal vorbei und dann, gut, der hat jetzt einen Touchdown erlaufen, ohne Gegenspieler.
Da darfst du dann halt nicht mal böse sein als Coach oder Fan, weil er muss ja auch All-In gehen. So, wenn er den jetzt stoppt und das ist dann wieder Punt-Situation, ja, na gut, dann sehen wir die gleichen Spieler wieder auf dem Feld, ohne dass irgendwer zwischenzeitlich gescored hat. Ne? Und das ist dann das Problem. Ja. Also da musst du All-In gehen. Da musst du aggressiv auf den Ball gehen. Musst immer versuchen, scheiß auf den ordentlichen Tackle, versuch den Fumble zu forcieren. Ne? In so einer Situation befindet sich gerade die Carolina Defense. Und die Bills sind immer noch ein gutes Team. Ja.
Also Win Bills. Wir müssen hier mal ein bisschen ins Tempo kommen, Tobi.
Okay. Nächstes Spiel, die Arizona Cardinals gegen die Detroit Lions.
Also da muss man jetzt auch mal sagen, welchen Case wollen wir hier für die Lions aufmachen? Also es wäre wahrscheinlich eine größere Sensation als der Jacksonville Jaguars-Sieg damals gegen die Bills. Und die Lions werden auch bis zum Ende tapfer kämpfen, aber die Cardinals werden das gewinnen.
Ich meine,
so, und Kyler Murray wird nicht mal 400 Passing Yards brauchen oder sowas, sondern es wird reichen. Ja.
Kyler Murray hatte im letzten Spiel gegen die Rams 444 Total Yards und kein Touchdown. Das war das Problem, aber er hatte 444 Total Yards, also das hat funktioniert und die Lions sind nicht die Rams. Von daher ist nicht so, dass die Cardinals ein Totalausfall waren gegen die Rams. Also da hat auch schon viel funktioniert. Und wenn die das nicht gegen die Lions gewinnen, ja gut, dann weiß ich auch nicht. Aber dann haben wir hier halt eine falsche Prediction. Aber du kriegst hier keinen Case für die Lions hin. Es tut mir leid, Detroit.
Aber was erwähnenswert ist? Wir hatten in der Saisonvorbereitung die These, Amon-Ra Brown wird mehr Yards in einer Saison machen als sein Bruder in seiner Karriere.
Ist es schon soweit?
Und am letzten Spieltag hat er ihn überholt.
Ah, nice. Oh, da hast du aber jetzt tief gegraben.
Ja, nice. Ich habe jetzt tatsächlich heute Morgen mal geguckt und er führt jetzt.
Querverweis Alert. Sehr schön. Sehr schön, Tom.
Ja, bin ich ein bisschen stolz.
Ist ja auch die aktuelle Nummer 1, hat er sich irgendwie verdient, würde ich behaupten. Also es gibt keine klare Nummer 1, aber er hat gerade so im Fotofinish den großen C weiter vorne. So. Das ist das Ding. Okay, nächstes Spiel. New York Jets gegen die Miami Dolphins.
Am Anfang der Folge davon gesprochen, dass Florida in die Außenwelt einen krassen Imageberater hatte. Bei den Dolphins muss ich halt sagen, Tua bräuchte diesen Imageberater, glaube ich, langsam auch, weil ich finde ihn besser als seinen Ruf.
Ja.
Und am Anfang der Saison waren die ein ziemlicher Scherbenhaufen und mussten halt viel rumwechseln und so weiter, aber so langsam kann ich beim Rosterbuilding so den Plan von Brian Flores irgendwo verstehen. Und wo wir schon mal bei Scherbenhaufen sind, da sind wir bei den Jets.
Das stimmt, kann man nicht anders sagen. Der Plan hat sich mir noch nicht erschlossen von Sully.
Da gibt es auch, glaube ich, noch gar keinen Plan, sondern die sagen halt einfach, wir gucken jetzt erstmal, wir kundschaften hier erstmal alles aus, was ist überhaupt da. Und solange das so ist, Tua wird hier, glaube ich, ein richtig starkes Spiel machen. Ich würde jeden Receiver und jeden Spieler der Miami Dolphins in der Offense jetzt gerade, außer die Running Backs, mal aufs Feld stellen und gegen die Dolphins und würde wahrscheinlich auch Tua starten lassen.
Ja, meine Notizen fangen auch mit dem Satz an. Tagovailoa zeigt, dass er kein Bust ist. So, er kriegt immer mehr Passing Attempts. Letzte Woche 41 Höchstwert. Und er managt halt das Spiel mit einem präzisen Kurzpassspiel. Ne, er hatte nur eine Interception in den letzten drei Spielen und jedes Mal 30 plus Attempts. Und jetzt spielt er gegen die schlechteste Defense. Da mache ich mir jetzt auch keine Sorgen, dass er jetzt auf einmal anfängt, große Fehler zu machen. Ja, von Tua werden wir kein Pass sehen, wie jetzt, weiß ich nicht, von Herbert da dieses unglaublich lange Ding. Ja, sowas will ich von Tagovailoa nicht sehen. Ne, da wirst du wahrscheinlich die Hände über den Kopf zogen. Lass das. Ja. Ne, aber das ist halt auch gerade nicht sein Spiel. Und so wie er spielt, funktioniert das super. Ne, wenn er jetzt noch, also ich denke mir immer, hab bitte mal ein Running Game, weil dann musst du auch nicht nur kurz werfen. Und dann kannst du vielleicht auch mal tief werfen. Ne?
Das ist nämlich der Punkt. Also ohne Running Game musst du halt die kurzen Routen, die kurzen Sachen, die er schmeißt, ersetzen ja sozusagen das Running Game in dem Moment.
Ja. Ja, und das siehst du ja an seinen überragenden Completion-Werten. Das ist jetzt nicht, weil er der genaueste QB der Liga ist, sondern weil er einfache Routen kriegt. Kurze Routen. Der kriegt dann halt die Route für 3 Yards. Das ersetzt halt den Halfback-Dive irgendwo. So, ne, dann laufen halt die Tight Ends Crossing Routes oder wie, was auch immer. Deswegen Gesicki Startem, denk dran. Das wird gegen die Jets auf jeden Fall ähnlich sein. Wobei gegen die Jets sehen wir vielleicht auch mal den Deep Ball. Warum nicht? Einfach weil es geht.
Ja.
Okay.
Ja, deswegen, aber ich glaube, der Pick ist
klar. Miami Dolphins.
Weiter geht's.
Die Dallas Cowboys gegen die New York Giants. Und hier muss man sagen, ja, die Cowboys Offense, die hat gestruggelt. Aber die Giants haben gar keine. Also, ich glaube, das ist der Unterschied.
Und hier würde ich auf Michael Gallup mal setzen. Also jemand, der vielleicht noch so einen Receiver braucht. Die Giants Secondary ist gut.
Das stimmt.
Und die Cowboys Offense hat Potenzial. Und ich warte immer noch drauf, dass sie wieder diese Offense des Anfang des Jahres bringen können. Man fragt sich natürlich, kann die Cowboys Defense dieses Level halten? Und ich glaube, die Giants Offense wird es ihnen nicht allzu schwer machen, dieses Level zu halten. Egal, wer da jetzt startet, ob Jack Fromm, Mike Glennon, Riley, Dicey oder sonst wer da rumläuft. Deswegen Sieg Cowboys und es. Also wenn es weniger als 2 Touchdowns Unterschied wird, wäre ich eigentlich schon enttäuscht.
Ja.
Weil ich finde, die Cowboys müssen dann auch mal zeigen, wenn sie jetzt zu den Playoffs in Form kommen wollen, dann musst du so ein Team wie die Giants halt auch mal deutlich schlagen.
Ja, das kann so ein Vertrauensspiel werden. Das ist ein gutes Spiel für die Cowboys, wo die Offense gute Stats abliefern kann. Und das gibt dann Selbstvertrauen für die Playoffs. Weil die sind safe. Also würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass sie da reinkommen. Ist einigermaßen safe, wenn vielleicht auch noch nicht rechnerisch, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und ja, die Giants Defense ist gut, aber andererseits wurde sie von Justin Herbert auch letzte Woche vorgeführt. Von daher ist die auch schlagbar und natürlich, da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du als Defense die ganze Zeit auf dem Feld stehen musst, weil deine Offense kein First Down hinkriegt, ja gut, dann lässt du halt auch Dinge zu. Und das wird die Cowboys Offense ausnutzen und ich bin immer noch überwältigt von der Cowboys Defense, wie krass die letzte Woche performt hat und allgemein in den letzten Wochen. So, nächstes Spiel. Wir bleiben in der NFC East. Das Washington Football Team gegen die Philadelphia Eagles. Und das ist auch schwer zu tippen. Und
das finde ich richtig schwer zu picken. Und verweise hier jetzt schon mal auf das Shots Fired Segment nachher.
Ja, nicht zu viel vorwegnehmen.
Ich sage hier tatsächlich Win Eagles. Einfach, weil ich sage, Minshew hat mir gut gefallen. Und ich habe Hurts hier noch als questionable stehen. Und finde die Variante, die Minshew halt reinbringt, übers Passing-Game eigentlich ganz spannend. Und deswegen sage ich jetzt hier mal Win Eagles, auch wenn ich eigentlich nicht dahinter stehe.
Ja, doch, ich irgendwie schon. Aber auch aus dem Grund, Washington Football Team hat gezeigt, dass sie viele Verletzungen wegstecken können. Ja, und dass sie resilient sind. Dass sie ein dickes Fell haben. Ja. Aber wie schlimm sind die Verletzungen jetzt? Spielt Heinicke? Weil er ist schon der Backup und hat das Knie verletzt. Wenn er jetzt auch nicht spielt und dann wieder irgendwie Allen da rumrennt, dann weiß ich nicht. Also dann würde ich erst recht nicht mehr auf Washington setzen. Und McLaurin ist auch verletzt. Spielt der? Ist auch ein Fragezeichen. Und dann fehlt auch noch der Number One Receiver. McKissick ist auch schon länger verletzt. Logan Thomas ist jetzt definitiv raus. Season Ending. Ja, da redet man davon, ja, vielleicht ist er nächste Season fit. Also, der Kreuzbandriss ist auf jeden Fall ernst. Oh, jeder Kreuzbandriss ist ernst. Von daher ist immer nur die Frage, wie viel ist mit kaputt gegangen. Ne? Das ist eher so die Frage. Und kann Washington das noch kompensieren? Und die Eagles müssen laufen. Die haben gar keine Wahl. Also die Colts konnten gegen die Bucks sagen, ja gut, okay, wir haben eine gute Run-Defense vor uns. Carson Wentz hat schon mal irgendwie zumindest gezeigt, was er werfen kann. Wir können es ja mal versuchen. Ja. Das sehe ich bei den Eagles nicht. Egal, ob da Minshew oder Hurts spielt, die sollten schon beim Running Game bleiben. Weil das seit dem Lions-Spiel, seitdem sie das machen, sind sie deutlich besser. Also die werden beim Run bleiben. Und ich glaube, das wird irgendwie reichen, einfach auch, weil Washington so angeschlagen ist. Ich glaube, es wird kein schönes Spiel. Es ist eher so, weiß ich nicht, beim Fußball, wenn zwei Teams nur mauern und dann irgendwie einer den Kontertreffer macht, so eine Art Footballspiel wird das. Aber ich glaube, am Ende gewinnen die Eagles. Bin ich bei dir.
Okay.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Tennessee Titans gegen die Pittsburgh Steelers. Und ich habe irgendwie, ich weiß, es ist von den Quoten, es ist safe ein UI, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Pittsburgh Steelers das gewinnen. Weil die Pittsburgh Steelers sind immer dafür zu haben, ein Random-Spiel zu gewinnen, in dem Moment, wo man sie abgeschrieben hat. Und die Titans sind immer dafür zu haben, ein Random-Spiel zu verlieren, wenn man vielleicht mal wieder ein bisschen Hoffnung in sie setzt. Wobei man einen 20-0-Sieg gegen die Jaguars jetzt nicht unbedingt als Hoffnungsschimmer am Horizont bewerten sollte. Und so ist es dann
also
auch
die nicht. Die Titans profitieren von ihrem starken Start in die Saison. Ja. Und ich sage ja auch, win Pittsburgh. Einfach, ja, die Records sind relativ, also die Titans führen sozusagen ihre Division sogar an. Und die Steelers ja definitiv nicht. Aber ich sehe diese Teams gerade auf einem Level, ehrlich gesagt. Und die Titans Offense gefällt mir nicht mehr so und ich finde sie sehr eindimensional. Sie haben jetzt in den letzten zwei Wochen tatsächlich von ihrem Schedule ein bisschen probiert, weil der Gegner halt schlecht war. Aber die Steelers Offense zeigt ja zumindest im vierten Quarter immer, dass sie nur Huddle gehen können und dann scoren können. Und ich sehe bei den Titans nicht das Potenzial, dass sie in einem Quarter mal drei Touchdowns machen. Und bei den Steelers weiß man, dass sie das können. Und von daher Sieg Steelers.
Die Titans haben in den letzten drei Spielen, außer gegen die Jaguars, in den beiden Spielen zuvor, immer das Turnover-Battle extremst deutlich verloren. Also selber kein Turnover forciert, aber ganz viele produziert. So. Und die Steelers sind auf jeden Fall auch mal gut für einen Fumble-Force. Ja? Also TJ Watt oder wer auch immer, also Minka Fitzpatrick für eine Interception oder was auch immer. Also werden Turnovers passieren und ich glaube, das Battle werden sie wieder verlieren und das ist am Ende entscheidend. Ja. Ja. Also Pittsburgh Steelers. Okay, das nächste Spiel, können wir das einfach skippen? Können wir bitte einfach nicht über Houston Texans gegen Jacksonville Jaguars reden? Nein, wir machen es trotzdem.
Gibt es den Urban Meyer-Effekt, dass die Jaguars jetzt auf einmal ein krasses Team sind?
Zumindest, wenn der Head Coach weg ist, das nächste Spiel, das wird oft gut. Und danach wird es wieder kacke.
Ja, genau.
Und das ist ja oft so, wenn man jetzt nicht weiß, die Texans, wenn sie überhaupt irgendwas aktuell wissen, ist egal, wissen jetzt wahrscheinlich nicht, worauf sie sich da einstellen sollen.
Ja. Richtig. Aber ich muss halt auch sagen, die Jaguars waren so ohne System. Ja. Wie viel kannst du jetzt implementieren, wenn du jetzt den Head Coach rausgeschmissen hast? Das ist halt auch spannend zu sehen. Und bei den Texans, das sind zumindest Veteranen da auf dem Feld. Ne? Das sind jetzt alles nicht keine blutjungen Spieler, sondern die können schon ballen. Ich habe hier, also bevor ich den Pick habe ich gestern gemacht, bin auf Sieg Texans gegangen. Da bin ich aber davon ausgegangen, noch, dass Urban Meyer Head Coach ist. Und ich würde jetzt tatsächlich auf den Urban Meyer Effekt hoffen und sagen, ey, die spielen befreit auf.
Ich kann mir vorstellen, dass Robinson auf einmal richtig durchdreht. Na, also, dass Robinson.
Wenn er eine O-Line kriegt, dann.
Ich meine, letzte Woche hat sie 8 Yards. Also, wenn er 16 Yards läuft oder wer auch immer in diesem Team, haben sie ihre Rushing-Leistung verdoppelt. So, also, aufdrehen ist nicht ganz so schwer, wenn man die Messlatte so niedrig gehangen hat. Na, aber ich könnte mir vorstellen, dass der wirklich gutes Spiel performt, wenn man die Verhältnisse bedenkt, denen er sich gerade befindet. Ja, kein Passing-Game, keine gute O-Line und so weiter. Ne? Aber ich glaube,
er spielt gegen die Texans, also es kann schon funktionieren.
Es kann funktionieren. Aber weißt du hast gesagt, viele Veteranen bei den Texans, aber nicht auf Quarterback. Und da bin ich gespannt, dieses Matchup zwischen diesen beiden jungen Quarterbacks, Davis Mills gegen Trevor Lawrence. Davis Mills hat ein richtig starkes Spiel, keine Interception, ich weiß gerade nicht, wie viele Touchdowns, über 300 Yards.
Einen Touchdown hat er geworfen.
Ja, so, ne, aber trotzdem positiv das Verhältnis. Und Trevor Lawrence kommt aus dem Spiel, wo er 4 Interceptions geschmissen hat. Also da bin ich mal gespannt. Wenn ich den Draft komplett ausklammer und den ganzen Hype vor der Season, dann muss man hier sagen, dieses Spiel geht Davis Mills als der bessere Quarterback. Ne?
Richtig, aber so weit würde ich noch
nur
nicht.
Nur in dieses Spiel. Wenn man die letzte Woche bedenkt und ne, dann klar, geht Davis Mills zumindest mit mehr Momentum in dieses Spiel. Aber auch hier, Lawrence war jetzt auch nicht biggest Fan of Urban Meyer. So, ist halt aber ein ruhiger Typ und Quarterback und da musst du dich ein bisschen zurückhalten mit Kritik nach außen. Ja. Ich finde sowieso immer heftig, dass Rookie-Quarterbacks prinzipiell trotzdem das C auf die Brust kriegen, obwohl sie Rookies sind, aber einfach weil sie Quarterbacks sind. Das finde ich immer so, wo ich mir denke, muss man sich schon irgendwie verdienen, ne? Aber alle Rookie-Quarterbacks haben schon dieses C und haben sich noch kein bisschen ihre Sporen verdient. Aber egal, trotzdem darf er jetzt öffentlich nicht so kritisieren, ist da, glaube ich, auch nicht der Typ für. Aber auch der wird jetzt aufbefreit aufspielen. Da bin ich mir ziemlich sicher, bin ich gespannt. Ich bleibe bei den Texans. Mills hat immerhin Cooks. Das macht vielleicht am Ende den Unterschied.
Ich baue auf Marvin Jones.
Naja, der ist jetzt wahrscheinlich auch richtig hyped. Der ist jetzt richtig on fire. Okay, kommen wir zu einem sehr unpredictable Game, weil die Cincinnati Bengals vielleicht auch das most unpredictable Team sind. Spielen nämlich die Cincinnati Bengals gegen die Denver Broncos.
Ey, und das ist richtig, es ist einfach so ein cooles Matchup, so Surtain gegen Chase, die Run-Defense der Bengals gegen das Run-Game der Broncos, die Power der Bengals in der Offense allgemein vom Potenzial her, wo man immer nicht ganz genau bringt, wer rastet jetzt aus, aber wer hat auch ein Low-Game. Und die gleiche Power vom Potenzial her haben die Broncos ja auch, aber ich sehe halt, Teddy B halt ist ein Game-Manager und Joe Burrow ist einer der spannendsten jungen Quarterbacks der Liga. Und Joe Burrow kann seine Waffen eher einsetzen als Teddy B. Und deswegen Sieg Bengals. Ja,
gehe auch mit.
Bin aber auch ein Fan.
Ich gehe einfach mit dem Potenzial. So, ich glaube, die Broncos Offense ist irgendwo an dem Limit angekommen und verlässt sich offensichtlich auf ihr Running Game. So, und die Bengals haben aber eine Top 5 Run Defense. Das plus den Faktor, dass Burrow eher für ein Sensationsspiel bereit ist als Teddy Bridgewater. Also bei Burrow kann ich sagen, okay, das kann auch ein 400-Yard-Game werden. Ne? Wird es wahrscheinlich nicht, aber es könnte. So, ne? Und
es kann halt auch ein Game werden, wo er einfach das 3-Quarter schlecht spielt, aber dann das 4. Quarter nochmal irgendwie 2 Touchdowns aus der Hüfte schießt.
Ja. Also es ist alles möglich bei Burrow. Ja. Bei Bridgewater würde ich sagen, ja, also ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu müssen, der wirft keine 400 Yards. So. Wenn das Running Game nicht funktioniert, sind die Broncos aufgeschmissen, obwohl sie eigentlich schöne Waffen auf Receiver haben. Aber auch hier muss man sagen, Sutton lebt noch ein bisschen von seinem Namen aus den ersten Wochen, wo er gut war. Da passiert auch schon länger nichts. Von daher.
Und aus 2019.
Ja, genau. So, liegt das dann nur an Bridgewater oder sind die Receiver vielleicht auch gerade einfach nicht so gut? Und wir denken nur, sie wären gut, weil wir noch in der Vergangenheit leben und akzeptieren müssen, dass Sutton halt einfach nicht gut spielt. Von daher, Sieg Bengals. Sieg Bengals. Okay, nächstes Spiel. Atlanta Falcons gegen die San Francisco 49ers.
Hier glaube ich tatsächlich, also die Falcons, die haben natürlich Patterson, das sagen wir jede Woche, aber ich finde auch Pitts und Gage machen ja an sich einen guten Job und werden immer gefährlicher. Aber ich glaube nicht, dass die Falcons gegen die 49ers laufen können. Ich glaube nicht, dass Patterson gegen die Falcons ein gutes Spiel haben wird. Und ich finde, diese Combo, die sich da gerade entwickelt mit Kittel, Samuel und Ayuk bei den 49ers, einfach potenziell so krass, dass ich nicht glaube, dass die Falcons der Ort sind, die das stoppt.
Die Frage ist, sind die Spieler jetzt so krass, weil Kyle Shanahan sie so gut einsetzt? Oder kann Kyle Shanahan froh sein, dass er diese Spieler hat, die man so gut einsetzen kann? Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Aber du hast auf jeden Fall einen Tight End mit Kittel, den du als Receiver spielen lassen kannst, der aber auch blockt wie ein Geisteskranker. Du hast Samuel, den du alles machen lassen kannst. Weißt du, normalerweise könnte man jetzt ja sagen, oh, die Samuel ist bestimmt übelst pissed, weil Brandon Ayuk jetzt die ganzen Pässe bekommt, obwohl er doch so krass angefangen hat. Aber braucht er nicht sein, dann kriegt er halt Rushing Yards. Kann ihm ja egal sein, wie er seine Yards produziert. Und da ist auch irgendwie nicht der Wurm drin an der Sideline, weil wenn man Debo Samuel sieht, der ist immer übelst gut drauf und macht über die ganze Zeit irgendwelche Witze an der Sideline und hat richtig Spaß. Also da ist nichts vergiftet. Ne? Also da ist jetzt nicht so, oh, wieso kriegt ein Brandon Ayuk, wieso kriegt er jetzt die ganzen Pässe deep? Ne? So ist es nicht. Und das ist so eine kreative Offense, die kannst du so nice einsetzen. Dann hast du noch einen guten Rookie-Running Back in Elijah Mitchell, wenn er dann wieder spielt. Also das ist eine richtig gefährliche Offense, das mit diesem Head Coach. Da sehe ich nicht, wie die Atlanta Falcons Defense das aufhalten will. So, ich kann mir vorstellen, dass die Falcons auch scoren, ne, und auch zumindest close halten können, aber am Ende scoren die 49ers mehr und machen den 5. Sieg fertig in 6 Spielen. Ja. Okay, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams.
Hier muss ich tatsächlich sagen, ich habe ja die letzten 2 Wochen immer davon gesprochen, ja, die Seahawks haben gewonnen, aber der Sieg gibt ihnen keine Baseline, auf dem man aufbauen kann. Und genau das sehe ich jetzt. Also die Seahawks verlieren hier gegen die Rams aus meiner Sicht, weil die Rams finden sich langsam echt gut ein. Gerade die Offense findet sich gut ein. Die Seahawks werden gegen die Rams, glaube ich, nicht gut laufen können. Und die Seahawks kommen hier einfach an ihre potenziellen Grenzen. Und da wird sich zeigen, wie fragil dieses Seahawks-Konstrukt gerade ist. Und die letzten zwei Siege waren schön, aber wie gesagt, man konnte nicht auf ihn aufbauen, weil sie jetzt nicht die Play-per-Play sozusagen positiven Situationen hatten, sondern da auch viel auf Highlight-Games und so weiter ausgelegt war.
Sag das dreimal ganz schnell hintereinander.
Play-per-Play, Play-per-Play, Play-per-Play.
Good job. Ja, good job. So, Sprachübung haben wir abgehakt. Ja, ich habe den Rams ja immer so ein bisschen, ich war immer so misstrauisch, weil sie irgendwie gegen schlechte Teams ugly gewinnen und gegen gute verlieren. Aber jetzt haben sie halt die Cardinals geschlagen. Von daher halte ich es kurz und sehe hier keinen Grund, warum ich gegen sie tippen soll. Beides UI-Potenzial hat. Also es könnte sein, aber da muss viel für zusammenkommen. Und das ist zu viel, als dass ich jetzt auf die Seattle Seahawks tippen würde. Und die Rams haben jetzt den Vertrauensvorschuss. Wer die Cardinals schlägt, hat es erstmal prinzipiell verdient, dass man auf sie setzt, wenn sie gegen ein Team spielen. Was, 3 oder 4 Sieger hat? Ich glaube 4, ne? Okay. Kommen wir zum nächsten Spiel. Green Bay Packers gegen die Baltimore Ravens. Und mein Dad hat sich übrigens beschwert, dass wir zu viel über unsere Teams reden und zu wenig über die Packers. Der ist ja jetzt Packers-Fan. So, also müssen wir jetzt hier, hau mal was raus für die Green Bay Packers.
Ich glaube, die Packers gewinnen. Ich glaube, die Packers werden kein Run-Game haben. Aber ich glaube, Aaron Rodgers macht 380 Yards und 4 Touchdowns.
Ja, man muss ja mal sagen, Aaron Rodgers gegen die zweitschlechteste Secondary ohne Marlon Humphrey.
Genau.
Baker Mayfield schlägt da vielleicht keinen Profit draus, aber Aaron Rodgers schlägt da Profit draus. Und was er letzte Woche gezeigt hat, ist, er kann abrufen, wenn er muss. Und dann kann er auch verdammt gut abrufen. Man muss jetzt sagen, man liest ja, der hat irgendwas mit seinem Zeh, glaube ich. Das klingt erstmal lächerlich. Ja. Der große C kann man checken,
halt drauf,
aber es ist halt wichtig beim Quarterback, ne, dass du, weil dein ganzer Körper wirft, nicht nur dein Arm. Ja, so ist das, Leute. Deswegen werfen wir alle Kacke und auch nicht weit und fragen uns immer, wie kann jemand, der jetzt nicht der krasseste Athlet ist, irgendwie so, Ball so tief schmeißen? Ja, weil sein ganzer Körper mitmacht, nicht nur aus dem Arm kommt. Ja, es ist wie beim Kugelstoßen,
Oder aus der Schulter.
Wenn beim Kugelstoßen Leute einfach nur mit brachialer Kraft diese Kugel irgendwie werfen wollten, als wäre es ein Tennisball. Ja. Nee, das steckt mehr hinter. Und da ist der C wichtig. Das ist der Ausgangspunkt für sein Stand. Aber man muss sagen, die Verletzung hat er auch schon letzte Woche. So.
Und ich glaube jetzt.
Taktik, sozusagen. Ja, der ist verletzt und dann war das gar nicht so schlimm. Ja, und
vielleicht das. Und ich glaube, der hatte auch schon mal vorher Zehenschmerzen. Der spielt jetzt so lange in der NFL, der weiß auch, wie er da um die Verletzung herumspielen kann. Meine Tipps hier sind tatsächlich: Adams und Lazar werden beide über 100 Yards haben.
Ja, das denke ich. Also, das wird ihn faktisch nicht beeinträchtigen. Was schlimmer ist, ist Jacksons Verletzung. So.
Ne? Ja, weil die tut weh, weil die können das nicht, die können nicht auf einmal sagen, ja, okay, wir bringen jetzt halt Huntley. Nee, Jackson bringt diese Offense auf ein anderes Level, weil sie eh schon struggelt und eigentlich nur auf Jackson ausgelegt ist.
Und mit dem kaputten Knöchel läuft sich schlechter, als dass er sich mit einem kaputten Zeh wirft. Und ich habe den witzigen Kommentar irgendwo gelesen, ESPN oder so, ja, beide QBs sind in ihrer Mobilität eingeschränkt. Ist ja, für wen ist das jetzt schlimmer? So, ne, Lamar Jackson, der nicht laufen kann, oder Aaron Rodgers, der A nicht laufen muss und B ist Pocket Mobility nochmal eine andere Mobilität als laufen. Also.
Ach, richtig, als der Joystick sein.
Von daher ist die Beeinträchtigung bei den Ravens größer. Und selbst wenn beide fit wären, würde ich trotzdem auf die Packers setzen. Und jetzt haben die Packers sogar einen Vorteil, weil ich finde, die Ravens sind dadurch mehr, wenn sie es sind, wenn die Ravens dadurch mehr gehandicapt. Ja, von daher Sieg Packers. So.
Ja, und man muss hier halt auch sehen, dass die Ravens durchgehend noch in Man-Coverage spielen und das jetzt gegen die Packers echt wehtun kann. Ja. Mit einer ausgewechselten Secondary. Aber,
ja, und das ist sowieso das Haupt-Takeaway für dieses Game. Oder das ist das Problem für dieses Spiel. Matchup. Secondary gegen Rodgers. Das wird richtig böse. Ich glaube, das wird böse. Okay, New Orleans Saints gegen Tampa Bay Buccaneers.
Hier haben die Bucks, glaube ich, noch eine Rechnung offen und deswegen werden sie auch nicht vom Gas gehen, sozusagen. Und die Bucks, die ist gut, die ist Premium, das ist das Beste, was in der NFL rumläuft. Die Bucks Secondary ist mit das Schlechteste, was in der NFL rumläuft. Die Saints haben aber nicht die Spieler und nicht den Quarterback, um das angreifen zu können.
Ja.
Und deswegen, ja, vielleicht wird Kamara noch ein gutes Spiel haben, aber sie werden keine 30 Punkte gegen die Bucks machen und die brauchst du, weil du musst die Bucks, es ist ein Erfolg, die Bucks Offense unter 30 Punkten zu halten. Ja.
Ich find's witzig, dass Tampa Brady 0-3 gegen die Saints ist. In der Regular Season und Average 36 Punkte zulässt. Aber ist auch so eine Statistik. Tampa Brady lässt Average. Tampa Brady ist auch eigentlich ein ganz witziger Begriff.
Tampa Brady gefällt mir richtig gut.
Das war ich jetzt bei. Tampa Brady 36 Punkte lässt er im Schnitt zu, wo ich mir so denke, Tampa Brady lässt nicht.
Tom Brady lässt er
nicht zu.
Lässt gar nichts
der spielt
zu,
jetzt so. Nicht Safety irgendwie oder so. Der kann nichts dafür, wenn seine Defense Punkte zulässt. Ja, wenn er schlecht spielt und Defense muss öfter rauf, bla 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 bla. Aber ist jetzt ein bisschen billig, die Statistik zuzuschreiben.
Ja.
Und du hast es gesagt, wenn die Saints gewinnen wollen, dann müssen Hills und Kamara laufen und die Saints dürfen nicht in die Situation kommen, dass sie dem Score hinterherrennen, weil dann fehlt es ihnen an Potenzial, das auszunutzen übers Passing Game. Und von daher, in diese Situation werden sie kommen und dann wird Hill im vierten Quarter 2 Interceptions schmeißen und dann gewinnen das die Buccaneers. Easy peasy.
Easy peasy.
Easy peasy. Okay, kommen wir zum Montagsspiel und zum letzten Spiel. Die Minnesota Vikings gegen die Chicago Bears.
Hier sehe ich tatsächlich ein Team, was überraschen kann, weil man einfach immer gegen die Vikings überraschen kann, weil man irgendwie schaffen dies. Also die Vikings sind so ein Kandidat, wo man zumindest mal mit dem Auge drauf gucken muss, ist hier überall Potenzial. Aber und ich muss halt sagen, Justin Fields hat mir gegen die Packers gut gefallen. Also auch der Gameplan, wie sie ihn eingesetzt haben. Aber die Vikings kommen aus einer starken Woche. Und das, obwohl Cousins ein Downgame hatte mit seinen zwei Interceptions und so. Und das wird er nicht nochmal haben. Und Cook ist in einer krassen Form. Und die Run-Defense der Chicago Bears ist irgendwie auf Platz 24 der Liga. Deswegen kann ich hier noch keinen Case für die Bears aufmachen. Aber vielleicht Mooney. Mooney könnte ein gutes Spiel haben gegen die Vikings.
Also den einen Punkt, den ich hier bringe, ist, Rodgers sagt, I own you zu den Chicago Bears. Und das stimmt. Ich habe jetzt nicht die Stats parat, aber er gewinnt gefühlt jedes Spiel. Cousins wiederum, seit er bei den Vikings ist, ist 1-5 gegen die Bears. So, und davon waren allerdings, wie das in Vikings-Manier halt sein muss, 4 Games, 1 Scorer. Also es waren jetzt nicht, deutlichen Spiele, aber er ist 1-5 gegen die Bears. Wobei man sagen muss, jedes Jahr hast du ein anderes Team dir gegenüberstehen. Also das kann man einfach so nicht anführen. Aber er ist 1-5 gegen die Chicago Bears. Das lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Aber am Ende des Tages hat man zwei Defense, die gerade gegen den Run schwächeln. Und dann setze ich eher auf Cook, als dass ich auf Montgomery setze. Und Justin Fields hat besser gespielt letzte Woche, aber er müsste jetzt sehr, 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 sehr stark spielen, um das Spiel entscheiden zu können. Und ich glaube nicht, dass ich könnte mir vorstellen, dass Justin Fields ähnlich wie Zach Wilson aus einem etwas, man darf jetzt auch nicht sagen, Superstar-Spiel, ja, aus einem etwas stärkeren Spiel, ja, dass er jetzt wieder ein bisschen, dass es jetzt wieder ein bisschen zurückgeht, die Leistung abfällt.
Ja, und ich sehe Justin Fields trotzdem stärker als Zach Wilson.
Das ja.
Ich finde, ein Spiel, Justin Fields letzte Woche abgeliefert hat, hat Zach Wilson noch nicht hingekriegt.
Ja, ja. Es war auf jeden Fall besser als das vorletzte Game von Zach Wilson, wo man gesagt hat, oh, das war, das verbuchen wir mal unter.
Es gibt Ansätze.
Ja, es gibt Ansätze. Ein bisschen Hoffnung ist da. Muss ja auch vermarkten. Ja. Ne? Ich möchte jetzt nicht Pressesprecher der Jets sein. Er muss wirklich nach jedem Strohhalm greifen. wirklich jedem. So. Nein, also Fields.
Hey Leute, wisst ihr, wie toll unser Rasen gemäht ist hier in New York?
Super, super Qualität. Niederländischer Rasen ist toll, lassen wir extra importieren. Nein, aber Justin Fields müsste richtig heroisch spielen und ich sage, Cousins macht einfach keine Fehler und Justin Fields spielt nicht auf dem Level, was er müsste und das gewinnen die Vikings, aber irgendwie schießen sie sich selber ins Bein und deswegen wird das knapper als gedacht.
Genau.
Okay, so. Bye Week diese Woche, kein Team. Ja. Das heißt wieder mehr Vorbereitung für Dienstag, Tom.
Ist halt so.
Mehr Football gucken, ist doch schön.
Eben. Mehr Football gucken und das ist halt das Business eines Podcasters.
Business, ja. Okay, Tom, was jetzt? Machst du doch bestimmt deine Five-Nummer.
Quark 10 ist immer noch am Start für american-footballshop.de für alles, was ihr euch auf den Kopf setzen könnt. NFL-Beanies, Draft-Caps, vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk. Es gibt nämlich auch ganz tolle Weihnachtsgeschenke. Aber mit Quark 10 spart ihr erstmal 10%. Und bei den Weihnachtsgeschenk-Deals könnt ihr bei american-footballshop.de bis zu 80% sparen. An dieser Stelle schlag zu. Werbung Ende.
Würde ich sagen, kommen wir zu unseren 3 Over und Under. Tom, müsst ihr anfangen?
Ja.
Zu unseren 3 Thesen. Wir nennen es ja inzwischen Thesen, weil es irgendwie nie so Over und Under ist.
Das ist richtig, wir formulieren die nie richtig als Over und Under. Tua hat sein Breakout-Game mit 340 Yards, 3 Touchdowns und keiner Interception.
Es hat sich ja abgezeichnet über die letzten Wochen.
Mhm.
Und wann, wenn nicht gegen die Jets? Von daher gehe ich da einfach mit. Das würde mich freuen. Weil ich finde, Tour ist ein guter Spieler. Ich habe ihn auch gefeiert im Draft und ich wünsche mir für die Dolphins, dass er Erfolg hat. Die Dolphins sind mir prinzipiell jetzt erstmal jetzt nicht, also das, ich gönne jedem Team seinen Erfolg, aber es ist jetzt nicht so, dass ich die extreme Bindung zu den Dolphins habe, aber es würde mich für Tua Tagovailoa extrem freuen, wenn er endlich in der NFL Fuß fasst und kein Bast ist. Dafür ist er auch einfach zu sympathisch. Also es gibt so Spieler, die sind einfach sympathisch und du willst, dass sie Erfolg haben. Und Tagovailoa zählt dazu und er hat auch so abgeliefert, dass ich das glaube, dass das passieren kann.
Richtig.
Okay. Justin Fields erzielt das beste Passer-Rating seiner Karriere. Bevor du jetzt sagst, wow, muss man sagen, die Latte hängt nicht hoch. Sein bester Wert
muss die bei 90.
91,9. Das heißt, er muss, ja. Und das war gegen die Raiders, er muss jetzt ein Rating von 92 plus schaffen gegen die Vikings. Und das würde meiner Meinung nach nicht die heroische Performance sein, die es bräuchte, um gegen die Vikings zu gewinnen. Ja. Aber es wäre sein bester Wert.
Der bräuchte einen Passer-Rating. Ja, also ich bin da bei dir. Also er schafft 92 schafft er. 120, die er bräuchte, schafft er nicht.
Okay. Aber darum geht's ja nicht. Er muss nur seinen Bestwert toppen. Kann ich ja nichts dafür, wenn die Latte niedrig hängt. 92 plus.
Das ist gut. Der Punkt hier, die These ist auf jeden Fall smart gehandelt.
das ist so sicherer. Okay, deine zweite.
Chargers gegen Kansas wird ein über 70-Punkte-Game.
Ja, siehst du, die These wollte ich auch aufstellen. Habe ich aber rausgenommen, weil ich die irgendwie immer nehme. Deswegen gut, dass du sie genommen hast. Und ja, ich glaube schon. Also ich habe ja gesagt...
Ich hoffe es einfach, es wäre cool.
Ich habe ja gesagt, dass auch sein könnte, dass nur ein Team viel scored, aber ich hoffe darauf, dass beide Teams viel scoren und dass es ein spannendes Spiel wird. Und wenn ich heute wach bleiben sollte, dann wünsche ich mir das. Also dann soll es sich bitte auch lohnen. Ja. Ich weiß es noch nicht.
Dann soll es kein Defense-Spiel werden. So ein typisches Donnerstag, so eine Anomalie an Donnerstagsspielen ist ja immer, dass Donnerstagsspiele irgendwie komisch laufen.
Ja.
Und dann auf einmal so, überleg mal, das Kansas City Chiefs gegen Chargers Spiel wird eine Defense-Schlacht, so ein 14-10. Ja. Und dafür bleibst du dann wach.
Bitter. Aber dann freust du dich nur aufs Ende, weil es dann spannend wird. So, wer schafft jetzt den finalen Score? Ja, aber Mahomes und Herbert haben beide gezeigt, glaube ich, dass sie für Primetime-Spiele wie gemacht sind. Die performen immer noch mal krasser. Also sie sind sozusagen die Reverse Cousins, die im Primetime immer irgendwie, weiß ich nicht, Atemnot kriegen. Ne? Da mache ich mir keine Sorgen, dass die beiden den Druck aushalten.
Not.
Ja, okay.
Okay.
Alles klar. Okay, das hat jetzt. Kann man das rausschneiden? Davis Mills hat.
Es ist live.
Davis Mills hat 100 Passing Yards und 2 Touchdown mehr als Lawrence und weniger Picks. Also 100 Passing Yards mehr für Mills, 2 Touchdowns mehr als Lawrence. Das ist krass. Ein Touchdown mehr als Lawrence. 100 Passing Yards mehr als Lawrence, 1 Touchdown mehr als Lawrence und weniger Picks.
Kommt hier so ein bisschen in meine dritte These mit rein. Ich glaube an den Urban Meyer-Effekt.
Ja, okay.
Und ich sage, Trevor Lawrence wird das beste Spiel seiner Karriere in der NFL haben. Und deswegen glaube ich nicht, dass Davis Mills ihn outperformt.
Okay. Ja, gut. Na gut. Dann dann greife ich schon mal deine These auf, deine dritte, und sage, Trevor Lawrence wird nicht das beste Spiel seiner Karriere haben. Weil ja, er kann jetzt befreit auch schon, wenn Meyer weg ist. Aber ich glaube, es fehlen ihm trotzdem die Waffen. Und wenn die Offense smart ist, setzen sie, glaube ich, auf den Run. Und nicht unbedingt auf Lawrence in dem Fall.
Ja.
Von daher, dass Davis Mills 100 Passing jetzt mehr hat, glaube ich auch nicht.
Ich glaube also, wenn sie schlau sind, also James Robinson sollte schon vernünftig laufen können gegen Houston.
Ja. Ich meine, was bedeutet das dann? Davis Mills, wieder 300 wird er nicht haben. Sagen wir, er hat 250. Das müsste wiederum bedeuten, Lawrence hat unter 150.
Das glaube ich halt auch nicht.
Mit den Touchdowns und ein Touchdown mehr, ja. Selbst 2 Touchdowns mehr wäre wahrscheinlicher, als dass er 100 Yards mehr hat. Aber er hat Brandon Cooks, 81-Yard-Play von Brandon Cooks und dann haut es irgendwie hin. Okay, dann haben wir deine dritte These ja schon abgefrühstückt. Jonathan Taylor hat die meisten Carries der Season. Frisch aus der Bye-Week, gegen die Patriots bietet sich der Run an. Das ist der schwächste Punkt der Patriots. Und sein Höchstwert waren 32 Attempts gegen Buffalo und Houston. Das heißt, er muss mehr als 32 haben, 33 plus.
Glaube ich nicht, weil ich natürlich die Hoffnung habe, dass die Patriots irgendwann führen.
Na okay, na gut. Ja, wobei sind die Patriots im Team? Das nehme ich zurück. Ich wollte gerade sagen, die auch mal hochführen, aber ja, absolut. Ich bin gerade den Spielplan durchgegangen und mir gedacht, das kannst du jetzt hier nicht bringen. Ja. Ne, das wäre einfach falsch. Also es kann durchaus sein. Ja, dann muss Carson Wentz werfen. Das stimmt. Wobei ich das ist das einzige Team, wo ich sagen würde, okay, lauf trotzdem.
Ja, es ist so, es ist ist definitiv Fakt.
Okay, gut, dann haben wir unsere drei Thesen. Kommen wir zu, oh, die Zeit, die läuft. Kommen wir zu Shots, ja, kommen wir zu Shots feiert.
Shots feiert. Also diese Woche Washington Football Team, das Run, die Run Defense des Washington Football Teams gegen das Run Game der Eagles. Tobi hat das Run-Game der Eagles, ich das Washington-Football-Team. Das ist unser Shots-Fired-Segment. Tobi fängt wie immer an.
Let's go. Mit Blick auf die Uhr hasseln wir hier durch. Okay, die Philadelphia Eagles sind die Nummer 1 in Rushing Yards per Game mit 160 Rushing Yards. Das ist crazy. 2080 Yards haben sie schon in der Season erlaufen. Und man muss hier bedenken, dass sie das erst ab Woche was? Seit dem Lions-Game haben sie für sich entdeckt, ja, dass wir vielleicht Jalen Hurts nicht die ganze Zeit werfen lassen sollten, sondern seine Beine nutzen plus unsere vier Running Backs, die auch alle laufen können. So, das heißt, die laufen noch nicht mal konsequent das ganze Jahr über, was sie hätten tun sollen. Wie hoch wären die Zahlen dann? So, sie sind Nummer 2 in Attempts mit 412, Nummer 2 in Rushing Yards Average mit 5,1 und Nummer 3 in Touchdowns. Also das Team kann laufen und ist somit besser im Rushing Game als das Washington Football Team in der Run Defense. Die sind zwar auch gut, aber nur in Anführungsstrichen Nummer 5. Das Problem für die Washington-Footballer wird sein...
Es ist gut, dass du meinen Case mitmachst.
Bitte schön, Tom. Ich bin im Modus, ja. Bring mich nicht raus. So, wobei das Sinn dieses Segments ist, aber bring mich trotzdem nicht raus. Es gibt nicht nur einen Runner auszuschalten, es sind extrem viele. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass Miles Sanders und Jalen Hurts questionable sind, aber spielen, weil die Eagles müssen jetzt ihre Leute spielen lassen, wenn sie noch irgendwie eine Chance haben wollen. Es gibt Teams, die sind schon safe in den Playoffs, die können ein bisschen chillen und schonen, aber die Eagles nicht, die müssen. So, Miles Sanders, 578 Yards, Jordan Howard, 278, Boston Scott, 285, Keenis Gainwell, 208, Jalen Hurts, 695. Du musst sie alle irgendwie ausschalten. Und jeder läuft auch anders. Das macht es so schwierig. Die Colts haben den Fehler gegen die Buccaneers gemacht, dass sie nicht auf ihre Stärke gesetzt haben. Das konnten sie, weil Carson Wentz zumindest ein bisschen die Hoffnung wecken kann, dass man ihn werfen lassen sollte. Was sich gezeigt hat, war ein Fehler. Die Eagles haben nicht diesen Luxus. Die können sich nicht auf ein Passing-Game verlassen, weil jedes Mal, wenn sie das tun, verlieren sie. Gefühlt. Sie gewinnen auch mal, aber sie verlieren meistens. Seit dem Game gegen die Lions, wo sie auf den Run gesetzt haben, sind die Eagles 3-2. Vorher waren sie 2-5 und Jalen Hurts ist unter der Last offensichtlich zusammengebrochen. Und das letzte Mal haben sie gegen die Giants verloren.
Ich finde nicht, dass er zusammengebrochen ist. Also das ist ein bisschen zu hart.
Ja,
von
na gut. Er ist schon, aber nicht, okay. Aber man hat definitiv gesehen, dass es zu viel ist, was man hier von ihm verlangt und man spielt seine Stärke einfach nicht aus, die nun mal seine Beine sind. So, ich glaube, das kann man sagen. Ja. Und gegen die Giants hatte er das letzte Mal 30 plus Attempts im letzten Spiel und da haben sie wieder verloren. Also lasst ihm unter 30 Passing Attempts, setzt auf the Running Game, auch gegen das Washington Football Team, setzt auf eure Stärke, dann könnt ihr das Spiel gewinnen.
Ey, sicherlich ist das Run-Game die einzige Chance der Eagles. Wenn sie das Run-Game vernünftig etablieren, dann sprechen wir wirklich davon, dass die Eagles einen Case haben. So, die Offense ist dann gut. Aber Hurts ist questionable, Miles Sanders ist questionable, Jordan Howard ist questionable und Jason Kelce, der Center, ist halt auch fraglich. Und das, also gerade der Center, das ist für mich ein erfahrener Center, der wahrscheinlich das Blocking-Schema auch an der Line anpasst, was wahrscheinlich, wenn nicht Jay, nicht Hurts macht, kann hier ein wichtiger Punkt sein. Und das Washington Football Team ist in der Run-Defense Platz 5. Also was Yards angeht, ist allgemein, was Scoring angeht, auch Platz 5. Ist in den letzten Platz nach Yards sogar Platz 4. Ist per Attempt auch Platz 5. Und das, obwohl die ersten 6 Spiele ja katastrophal gespielt haben. Auch die haben sich ja entwickelt. Wie oft haben wir dieses Team auseinandergenommen, weil sie sowohl den Pass als auch den Run nicht verteidigen
konnten? Ist es nicht schön, wie sich dieses Matchup fügt?
Ja. Und man muss natürlich sagen, ja, Chase Young ist jetzt gerade verletzt, aber sie haben mit Landon Collins, Jamin Davis und Darren Payne und Matt Ioannidis auf jedem Level ausgewiesene Runstopper. Das heißt, ich glaube einfach, dass hier das Matchup so weit passt, dass sie den Run verteidigen können, aber die das Passing-Game sozusagen herausgefordert werden kann. Zusätzlich ist mein Punkt natürlich, dass Minshew startet und damit Hurts als Run-Option halt wegfällt und Minshew sozusagen eher seinem eigenen Arm vertraut.
Da gebe ich dir recht.
Von daher,
wenn Jalen Hurts und Sanders ausfallen sollten und Kelce, wird es schwierig. Aber ich bleibe dabei, ja, die Eagles müssen sie spielen lassen. Tape. Ibuprofen Plus, ja, was auch immer das sein mag. Sie müssen, wenn es irgend möglich ist, werden sie spielen.
Ja. Oh.
Aber dann ist natürlich auch die Frage, wie limitiert sind sie dann? Keine Frage. Was sind die Bedingungen?
Und hier ist die Ich würde, also einen Rushing-Touchdown würde ich nicht als Bedingung machen, weil das kann halt auch mal so ein One-Yard-Ding sein. Gerade wenn du Jordan Howard hast. Also ich würde so 150 Yards als Dings nehmen. Wenn du 150 Yards läufst als Eagles, dann hast du eine Chance. Okay,
ich ruf gleich meine Spieler an und werde sie motivieren, dass sie das machen. Habe ich ja. Alle auf der Kurzwahl. Sanders, Howard, Scott, Gainwell, Hurts, gar kein Thema. Okay, das war Shots Fired. 150 Rushing Yards für die Philadelphia Eagles. Tom, ich würde sagen, durch die Awards hasseln wir ein bisschen durch, aber die machen wir jetzt noch.
Genau.
Den wir angekündigt.
Genau. Ich hab einen Sonder-Award.
Okay,
den Most Improved Player
Award. Ja, den habe ich auch rausgeschrieben.
Meiner ist AJ Terrell, der Cornerback der Falcons. Der lässt gerade eine Passquote gegen ihn zu von unter 45% und ist jetzt in seinem zweiten Jahr, also ein typischer Most Improved Player Kandidat. Und ist eigentlich das Highlight dieser Falcons-Defense gerade.
Absolut, ist mir auch schon aufgefallen. Der rasiert richtig, spielt richtig, richtig stark. Ich bleibe bei den Falcons, wenn wir den Award zuerst abfrühstücken wollen. Cordarrelle Patterson, ich meine, come on. So. Das ist der offensichtliche Pick. So, und deinen finde ich mega. Okay, dann haben wir den abgefrühstückt. MVP.
Tom Brady.
Ja, ich auch.
Aktuell, würde Tom Brady meine Stimme kriegen, einfach wegen des Narrativs zusätzlich, auch für sein Lebenswerk. Und es gibt keinen dominanten Quarterback. So.
Ja, und er also hat, so es, krass ist ja, es ist ja auch, also klar, A, weil es Tom Brady ist und weil er sich verdient hat und es einfach eine Hommage an den Namen Brady ist. Also er hat es einfach verdient. Es ist eine gewisse Art von Respekt zollen, ihm jetzt diesen Award zu geben.
Genau.
Aber er hat auch die meisten Passing Yards und die meisten Passing Touchdowns. Und ich meine, das sind die zwei wichtigsten
Grund.
Passer-Statistiken. Von daher, Tom Brady.
Auf geht's.
Offensive Player of the Year.
Cooper Kupp.
Ja, du kommst.
Ich finde es einfach krass, was er abliefert. Also, so.
Du kommst nicht drum herum. Gefühlt jedem Spiel 100 plus Yards, nur einmal unter 10 Targets und das waren 9. So, er ist absolut die Anspielstation für Matthew Stafford. Defensive Player of the Year.
Kevin Byard von den Tennessee Titans, der Safety. Ich finde, er macht die Titans haben sich von letzter auf diese Saison echt gesteigert und der Typ macht da alles. Er hat eine richtige Präsenz und das als Safety. Sowohl den Pass als auch den Run vernünftig verteidigen und so, dass es auffällt.
Ich fand krass, bei den Wettquoten war irgendwie auf Platz 10 oder tiefer. Und er war nicht mal der erste Safety, sondern Derwin James.
Er hat gar keine Lobby.
James war auf 5. Ja. So. Und ich würde jetzt hier gerne Derwin James picken, einfach auch, weil ich ihn vor der Season gepickt habe. Aber dazu fehlen die Highlights, ihm fehlen die Interceptions. Ja. So ist es leider. Und deswegen gehe ich hier mit Miles Jarrett. Spielt eine krasse Season. Ist jetzt der billige Pick, ist der offensichtliche. Aber ich finde, er hat es verdient. Okay, Offensive Rookie of the Year.
Hier gehe ich mit Mac Jones. So, Chase hätte in den ersten Wochen, und das habe ich auch gesagt, von mir diesen Pick gekriegt, aber Quarterback, heftigste Position. Er führt, jetzt kommst du wieder mit diesem Drei-Passing-Game-Spiel. Nee. Er hat jedes Game irgendwie gezeigt, dass er schon sehr pro-ready ist. Und das finde ich beeindruckend, gerade auf Quarterback.
Ich komme nicht mit dem Drei-Passing-Game, weil ich immer wieder beeindruckend finde, wie Belichick auf seine Namen scheißt. Ist ihm egal, wer da rumläuft. Der geht nach Gameplan, nicht, dass hier irgendein Star funktionieren muss. Und in dem Fall war es besser zu laufen. Und deswegen sind sie gelaufen. Das war nichts gegen Mac Jones. Das war einfach in dem Fall der bessere Plan. Ich gehe jetzt mit Jamar Chase, weil letztes Jahr hatten wir schon die Diskussion Justin Jefferson oder Justin Herbert. Und Herbert hat einfach so krass überperformt auf Quarterback und sämtliche Rekorde gebrochen, dass man nicht drum herum gekommen ist. Und deswegen gibt es dieses Jahr den Preis für den Receiver, der auch krass performt. Und dann halt einfach auch die spektakuläreren Zahlen abliefert. Und das ist das, was bei diesen Awards dann halt am Ende zählt. Wer noch im Rennen gewesen wäre, Elijah Mitchell, aber er ist zu oft verletzt gewesen leider.
Genau.
Deswegen.
Hat er 9 Games gehabt bisher leider. Deswegen, und es geht ja jetzt, Stand jetzt
deswegen
sozusagen. Das müssen wir ja immer noch
erklären. Jamar Chase für mich. Defense Rookie of the Year. Ja, gut.
Wollen wir es im Einklang sagen, Micah Parsons? Oder?
Jetzt hast du es ja schon gesagt, das ist Micah Parsons. Also da führt kein Weg drum herum.
Micah,
ist ja auch egal. Parsons.
Ja.
Der End-Outside Linebacker von den Cowboys.
Ey, und das ist, wenn die Verletzung von DeMarcus Lawrence etwas Gutes hatte, dann, dass sie Micah Parsons auf Edge gesetzt haben.
Ja.
Das ist eine krasse Entwicklung gewesen. Weil auf Mike war er ein bisschen überfordert. Auf Edge ist er ultra krass.
Stimmt, anfangs war er sogar Inside. Ja, Edge ist mega. Micah Parsons, klar, es gibt noch viele andere gute. Ojulari bei den Giants gefällt mir. Samuel Jr. spielt krass auf Corner für die Chargers. Surtain für die Broncos. Es gibt viele gute junge Defense-Spieler. Wie
Owusu Komora.
Ja, irgendwie so. Der Stil von den Browns in der zweiten Runde.
Der ist
schon gut. Aber Micah Parsons, da führt kein Weg dran vorbei. Comeback Player of the Year.
Nick Bosa?
Nick Bosa habe ich ja auch. Und nice, mit meinem einer Award, der bis jetzt hinhaut. Aber ja, Nick Bosa spielt ein krasses Spiel, führt die Liga an, den Tackle for Loss, 14-6. Läuft bei ihm.
Eben.
Coach of the Year.
Achso,
willst du noch?
Das ist mein Pick, der mal funktioniert hat. Und hier bin ich bei Bill Belichick. Weil wie er das Team jetzt in einer Offseason so umgekrempelt hat und wirklich auch zeigt, dass sie den Gameplan weiterentwickeln, das Team weiterentwickeln und auch beide Seiten performen mit unterschiedlichen Talentleveln, finde ich beeindruckend.
Ja, ich habe mir gedacht, dass du das sagst, deswegen habe ich ihn nicht genommen. Auch wenn ich mit einer Meinung bin mit Cliff Kingsbury, dass solange Bill Belichick in der Liga ist, er jedes Jahr Coach of the Year kriegen müsste. Aber ich gehe mit Matt LaFleur. Einfach weil die Packers haben mit so viel Verletzung zu kämpfen und waren so dominant, außer das erste Spiel. Das war eine Katastrophe gegen die Saints, aber danach, ab dann, waren sie so dominant und so konstant in ihren Leistungen, egal was kam. Das Einzige, was nicht gut läuft, sind die Special Teams. Aber gut. Richtig. Ansonsten.
Eben, aber da, bei Matt LaFleur, da gibt es auf jeden Fall einen Case für. Da haben wir sogar im Auto drüber gesprochen gehabt und deswegen kann ich absolut nachvollziehen.
Okay, das habe ich einen vergessen. Nö, das waren die Awards.
Ja. Das waren die Awards. An dieser Stelle, wenn euch diese Folgen gefallen, sagt es euren Freunden, sagt es allen weiter. Supportet uns bei Patreon. Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannenberg.
Ja, du, ich mach's kurz, weil die Wirklichkeit ist, die ruft. Die verlangt nach uns, Torben. Deswegen, Leute, macht's gut. Ciao, ciao. Viel Spaß beim Football gucken.
Tschö.